Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithardt und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße dich zu einer weiteren Podcast-Folge von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mal über die drei neuen Kreditgeber sprechen, die im Jahr 2020 neu auf Debitum Network hinzugekommen sind. Und bevor ich auf die drei einzelnen Kreditgeber eingehen werde, wir können sie ja schon mal namentlich nennen, nämlich Kardec Factoring, Triple Dragon und Novity Finance, möchte ich einfach mal ein bisschen Kontext in dieses Thema reinbringen und meine Position erklären, warum ich eigentlich kein Freund davon bin, einzelne Kreditgeber zu analysieren im Rahmen eines Peer-to-Peer-Marktplatzmodells und warum ich es jetzt aber eben dennoch für Debitum Network in diesem speziellen Fall machen werde. Also frei heraus gesagt, für mich besteht der große Vorteil eines Marktplatzmodells, wenn wir zum Beispiel an Mintos denken, an Peerberry oder auch an Debitum Network, dass man eben über eine sehr breite Anzahl von Kreditgebern eine gute Diversifikation ausüben kann und dass die Kreditrisiken in gewisser Weise sehr breit ausgelagert werden können. Das heißt, wir haben direkte Plattformen wie Bondora, wie Neo Finance, wie Estate Guru und diese Risiken werden primär zentriert auf eine Plattform und dann kommt es eben sehr stark darauf an, wie funktioniert das in Kasso. Und dieser ganze Prozess der Kreditvergabe bleibt im Endeffekt an der Peer-to-Peer-Plattform selbst hängen, ja, wo man jetzt auch natürlich im Fachjargon immer vom klassischen Peer-to-Peer spricht. Auf der anderen Seite haben wir Marktplatzmodelle und das Schöne für Betreiber von Marktplatzmodellen ist, dass man sich selber erstmal nicht mit dem Kreditnehmer an sich beschäftigen muss, sondern dass man sein Geschäftsmodell sehr breit auf unterschiedliche Kreditgeber skalieren kann und wo die Kreditvergabe im Endeffekt outgesourced wird. Und das kommt natürlich in erster Linie deshalb zustande, weil Lettland eine sehr entgegenkommende Regulierung momentan besitzt, wo dieses Modell auch praktiziert ist, wo es möglich ist, was in anderen Ländern so nicht angewendet werden dürfte. Klassisches Beispiel, Mintos wurde zum Beispiel in Großbritannien von der dortigen Regulierungsbehörde FCA, Financial Conduct Authority, abgelehnt, durften dort nicht ihr Geschäftsmodell praktizieren. Sie dürfen natürlich mit Kreditgebern aus Großbritannien zusammenarbeiten, aber sie dürfen eben selber dieses Modell mit einer eigenen Tochtergesellschaft dort nicht anwenden. Und nichtsdestotrotz, der Punkt, worauf ich hinaus will, ist der, dass wenn man relativ breit seine Diversifikation über verschiedene Kreditgeber auslagern kann, dass natürlich bei einer größeren Anzahl auch die Risiken graduell sinken. Denn ich glaube, Mintos hat momentan ungefähr Kooperation mit 80 Kreditgebern. Der Status, dass irgendwann mal 100 daraus werden, der wird sicherlich auch irgendwann in den nächsten Monaten oder Jahren erreicht werden. Da braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Und nehmen wir jetzt einfach mal dieses Konstrukt an, wir haben 100 Kreditgeber, die uns im Durchschnitt eine Rendite von 10% geben. Es ist doch vollkommen klar und vollkommen natürlich, dass es immer mal auch einzelne Kreditgeber gibt, so wie jetzt zum Beispiel geschehen auch in Großbritannien mit dem Kreditgeber Peachy, der dann einfach insolvent geht und so ein bisschen dann natürlich wieder die Fragen offen lässt, ach je, hat Mintos keine richtige Due Diligence durchgeführt, hin und her. Und im Endeffekt, ja, diese Fragen kann man stellen, diese Fragen sollte man auch stellen, aber die Frage für uns als Privatanleger sollte doch eigentlich sein, bin ich ausreichend diversifiziert in meinem Kreditportfolio auf Mintos über verschiedene Anbieter, dass mich das eigentlich gar nicht wirklich interessieren sollte. Ja, und hier sieht man leider immer noch so ein bisschen aus meiner Sicht dieses reflexartige, ach je, was ist denn jetzt passiert und wie viele Kredite hatte ich denn, ach je, und jetzt bin ich hier mit 200 Euro irgendwie betroffen und was passiert jetzt demnächst? Und ich glaube, wenn man es schafft, den Fokus wegzulegen von der reinen Renditefixierung, also höher, schneller, weiter, komme ich jetzt irgendwie an 14, 15% ran. Wenn man das so ein bisschen nach hinten legt, dieses Denken, sondern in erster Linie schaut, wie schaffe ich es, möglichst breit auf viele Kreditgeber verteilt investiert zu sein, dann sind die Konsequenzen eines solchen Vorfalls verschwindend gering. Und das ist auch so ein Denken, was ich hoffentlich durch diesen Podcast und durch meine Inhalte versuchen kann, oder was ich versuche zu in den Gedanken der anderen auch so ein bisschen zu integrieren, wo ich hoffe, dass ich hier Anklang mit diesen Ideen oder mit diesen Ansätzen finde, weil es im Endeffekt relativ humorlos dann bespielt werden kann, wenn ich jetzt auf Mintos investiere beispielsweise. Und genau aus diesen Gründen bin ich eigentlich auch ein Freund. Viele, die meinen Podcast kennen oder die meine Inhalte schon eine gewisse Zeit verfolgen, ich achte sehr qualitativ auf die Anbieter. Wenn es allerdings in einem Marktplatzmodell darum geht, sich einzelne Kreditgeber anzuschauen, bin ich da allerdings eher ganz klar der Typ, der sagt, je mehr, desto besser. Und da geht für mich auf jeden Fall Quantität über Qualität, einfach auch aus Zeitgründen. Ja, soll ich mich jetzt wirklich mit Peachy und 80 anderen Kreditgebern permanent beschäftigen, Bilanzen durcharbeiten, nur um dann am Ende vielleicht eine Rendite von 0,0 irgendwas Prozent vielleicht noch besser abzuschneiden. Ich glaube, dass es irgendwann nicht mehr im Kontext steht. Das können gerne Leute machen, die wirklich sehr, sehr vermögend sind, die sich damit tagtäglich beschäftigen, die dann auch gezielt sagen, ich möchte bei Mintos auch nur bei 5 Kreditgebern investieren, die sich da wirklich die Zeit nehmen. Für mich persönlich geht es über ein gewisses Niveau, wo meine Zeit gut eingesetzt ist. Und ich denke, dass es auch bei vielen anderen der Fall sein wird und sogar noch mehr zutrifft. Also das erstmal grundsätzlich, warum ich davon kein Freund bin. Jetzt natürlich so ein bisschen die halbe Rechtfertigung, warum mache ich es jetzt aber indirekt so ein bisschen bei Debitum Network. Auch hier ist die Antwort für mich eigentlich relativ einfach. Debitum Network ist ein sehr kleiner Anbieter, ein immer noch vergleichsweise junges Unternehmen, 1,5 Jahre Markterfahrung. Mit den 3 neuen Kreditgebern, die jetzt 2020 hinzugekommen sind, ist man von 5 auf 8 Kreditgeber angestiegen. Und ich persönlich empfinde es auch als eine gewisse Art von Verantwortung, auch auf diese Prozesse bei Debitum Network näher hinzuschauen. Schließlich bin ich auch selbst investiert, bin ein Freund der Plattform, muss man ja so sagen. Ich investiere gerne bei Debitum Network. Ich kenne die Verantwortlichen. Wir haben uns mehrmals ausgetauscht, treffen uns persönlich. Ich schätze den Austausch und halte viel von der Plattform. Aber natürlich sollte man jetzt nicht in blindes Vertrauen übergehen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch immer wichtig, sich der Verantwortung, die ich zumindest empfinde, auch gerecht zu werden und hier auch mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Im Endeffekt, worum es mir heute geht, ist gar nicht zu sagen, das ist ein guter Kreditgeber oder ist ein schlechter Kreditgeber. Die Beurteilung steht mir auch gar nicht zu, denn ich habe jetzt keine Bilanzen der einzelnen Kreditgeber analysiert, was man jetzt für eine richtig qualitativ gute Analyse auch machen sollte, sondern was ich gemacht habe, ist, dass ich mir die Geschäftsmodelle von den Plattformen angeschaut habe und versucht habe zu verstehen, wie sind diese Geschäftsmodelle aufgebaut und wie funktioniert auch die Kreditabsicherung im Rahmen des Geschäftsmodells. Und da finde ich, hat Debitum Network 3 sehr, sehr interessante Partner gefunden in diesem Jahr und dort auch Vereinbarungen geschlossen und darüber möchte ich sprechen. Aber natürlich entbindet das nicht der Perspektive, die man auch sehen muss, dass auch die Kreditgeber selbst ganz normale Wirtschaftsunternehmen sind, Finanzunternehmen, die natürlich auch davon abhängig sind von gewissen Faktoren, die außerhalb des Geschäftsmodells liegen. Wir sehen uns nur aktuell die Wirtschaftslage an. Wir sehen, wie es an den Börsen rumpelt und kracht und natürlich auch diese ganzen Markteinflüsse üben sich natürlich auch auf diese einzelnen Kreditgeber aus. Und das muss eben als Disclaimer eben hier auch nochmal hinzugefügt werden, bevor ich jetzt auf die 3 dann im Detail eingehe, dass man eben auch diese Perspektive verstehen muss, dass man die auch einnehmen muss, wenn man hier wirklich ein ganz qualitatives Urteil dieser Kreditgeber treffen möchte. Und deswegen nochmal der Disclaimer, ich habe mir hier keine Bilanzen angeschaut, sondern es soll wirklich nur um die Geschäftsmodelle gehen und die Partnerschaften, die Debitum Network hier gefunden hat, die für mich auch deshalb interessant sind, und das muss ich auch noch dazu sagen. Natürlich, wenn wir uns bei Mintos mal umschauen, in der Regel sind die meisten Kreditgeber aus dem Konsumkreditegeschäft. Da sind Modelle natürlich sehr einfach zu erklären. Und es ist halt ein ganz klassisches Verbrauchergeschäft, Kreditgeschäft, was international stattfindet. Und Debitum Network ist eben fokussiert auf Geschäftskredite bzw. auf Rechnungsfinanzierungen. Und da sind die Partner, mit denen Debitum Network zusammenarbeitet, für mich auch deutlich interessanter, auch mal zu beleuchten, mit welchen Geschäftsmodellen diese auch vorgehen. Also das gleich zu Beginn mal so ein bisschen Kontext, warum ich mich mit dem Thema befasse. Und bevor ich mir jetzt noch weiter den Mund fusselig quatsche, würde ich sagen, schauen wir uns die drei Kreditgeber mal im Detail an. Und ich werde das Ganze chronologisch machen, das heißt, ich fange mit dem Kreditgeber an, der auch als erstes in diesem Jahr neu hinzugekommen ist, und das heißt, wir beschäftigen uns zunächst mit Kardec Factoring, einem Kreditgeber aus den Niederlanden. Wie funktioniert das Geschäftsmodell von Kardec Factoring? Das Unternehmen ist spezialisiert auf Rechnungsfinanzierungen für Anwälte und Anwaltskanzleien. Und diese Anwälte bzw. Anwaltskanzleien, die vertreten niederländische Staatsbürger, die sich keinen privaten Rechtsbeistand leisten können. Also für mich ist es von der Vorstellung so ein bisschen wie, wie man das auch immer aus guten Filmen kennt, wenn ein Täter überführt wird und dann die Ansage kommt, nachdem die Handschellen klicken, Sie haben jetzt die Möglichkeit zu schweigen und das sind Ihre Rechte, und wenn Sie sich keinen privaten Rechtsbeistand leisten können oder wenn Sie sich keinen Verteidiger leisten können, dann wird Ihnen jemand vom Gericht zugewiesen. Also so in der Form stelle ich mir das auch hier in den Niederlanden vor, und die Frage, die man sich eigentlich nie in diesem Zusammenhang stellt, was hier eigentlich mal ganz schön ist, dass man das mal auch so erkennt, ist natürlich die Frage, wer begleicht eigentlich die Rechnungen von den Anwälten, also von den Strafverteidigern, die dann meinetwegen die Angeklagten vertreten? Wer bezahlt eigentlich diese Rechnung? Und jetzt ist diese Formulierung, die ich hier entnommen habe, okay, es handelt sich um niederländische Staatsbürger, die sich keinen privaten Rechtsbeistand leisten können. Das heißt, hier fehlt einfach die Finanzkraft, hier fehlt die ökonomische Variable bei den Beschuldigten, sich einen Anwalt leisten zu können. Das heißt, wer bezahlt im Endeffekt die Rechnung? Und was hier passiert ist, dass es eine staatlich geführte Agentur in den Niederlanden gibt. Und zwar heißt diese Rad voor Rechtsbestand. Ja, also irgendwas auf Niederländisch. Wichtig, wir nehmen einfach mal die Abkürzung mit RVR. Na, und darauf verständigen wir uns jetzt. Und diese RVR, eine staatlich geführte Agentur, diese stellt Schuldscheine aus, sogenannte Promissory Notes. Und durch diese Schuldscheine werden dann die offenen Forderungen der Anwälte beglichen. Wie ist dieses Konstrukt jetzt ein bisschen genauer zu verstehen? Kardec Factoring agiert hierbei als eine Art Intermediär, als eine Art Vermittler, welcher im Auftrag eines Anwalts oder einer Anwaltskanzlei die Zahlungen dieser RVR erhält und nach Abzug der anfallenden Factoring-Gebühren dann den verbleibenden Betrag an die Anwaltskanzlei weiterleitet. Und damit diese Gebühren und diese Provisionen abgedeckt sind, finanziert das Unternehmen auch nur 85% vom Wert der Schuldscheine. Also das ist das Modell hinter Kardec Factoring. Und was es im Endeffekt bedeutet, dadurch, dass diese Haftung für diese Kredite in Form der Schuldscheine geschieht von einer staatlich geführten Agentur, dass der niederländische Staat also indirekt als Gläubiger für diese Kredite auftritt und für diese auch haftet. Ja, also das sind Kredite mit einer Rückkaufgarantie, und man kann sich eigentlich indirekt kann man behaupten, dass der niederländische Staat dafür haftet. Und das ist eine sehr interessante Perspektive, ein sehr interessantes Modell, was aus Kreditabsicherungssicht natürlich sehr vielversprechend ist. Und genau da könnte man sich jetzt mal als Investor überlegen, brauche ich diese Konsumkredite? Will ich die permanent befördern und dafür meine Rendite von 12%, 13%, 14% bekommen? Oder will ich mich einfach mal an Geschäftskrediten beteiligen? Weil Kardec Factoring zum Beispiel sagt, dieses Geld, ja, was wir hier finanzieren, da holen wir uns einfach noch andere Finanzierungsquellen dazu, damit wir das Ganze noch schneller umfinanzieren können. Und dafür sind eben dann auch Finanzierungsquellen wie Crowdfunding-Plattformen gesucht und hier auch mit Debitum Network gefunden. Und da kann man sich doch überlegen, wäre ich als Investor nicht auch bereit, hier eine Verzinsung von 6, 7 oder 8% mitzunehmen unter diesen gegebenen Umständen. Man kann das Ganze ja mal vergleichen. Es ist natürlich jetzt so ein bisschen populistisch, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir jetzt eine zweijährige Staatsanleihe von den Niederlanden kaufen, dann wird die momentan mit minus 0,6% angeboten. Das heißt, wir zahlen als Anleger effektiv drauf. Und das Gleiche gilt auch, wenn wir von Anleiherenditen sprechen, die jetzt meinetwegen 3, 5, 10 oder 15 Jahre betragen. Also es ist immer negativ. Und ja gut, ich denke, die meisten Hörer dieses Podcasts werden sich sicherlich denken, dass man da schon gewisse Investmentvehikel findet, wo man diese Nullzinsfalle umgehen kann und nicht zwangsläufig in niederländische Staatsanleihen investieren muss. Das einzige Problem, was es so ein bisschen bei Kardec Factoring gibt, ist die Kreditverfügbarkeit. Denn vorerst wurden Assets in Höhe von 43.000 Euro auf der Plattform hochgeladen und angeboten und diese waren dann allerdings in wenigen Tagen vergriffen. Es ist ja auch kein großartiges Volumen, wenn wir mal ehrlich sind. Und deswegen auch von meiner Seite die Nachfrage, wie ist da momentan der Stand? Wird es nochmal neue Assets geben? Ist das nur eine Art Strohfeuer jetzt gewesen, was natürlich sehr schade wäre? Ich kann weiterleiten. Momentan finden hier Gespräche statt, in welchem Umfang man auch zukünftig neue Kredite von Kardec Factoring zur Verfügung stellen wird. Und da muss jetzt einfach ein bisschen Sitzfleisch, ein bisschen Geduld noch hinzukommen. Und dann hoffen wir mal alle, dass es hier bei Kardec Factoring weitergeht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich habe auch für mich persönlich gesagt, es gibt halt auch Umstände, wo man auch bereit sein muss, ein bisschen seine Renditeerwartungen an den Marktgegebenheiten und an den Marktumständen anzupassen. Und ich bin zumindest bei Debitum Network bereit, hier auch auf einen Bereich von 7-8% herunterzugehen, um einfach auch die Plattform und Geschäftsmodelle dieser Art zu unterstützen, weil ich darin auf jeden Fall einen guten Mehrwert sehe. Dann machen wir weiter mit Triple Dragon und Triple Dragon ist ein in London ansässiges und 2016 gegründetes Unternehmen. Die Vision hinter diesem Kreditgeber ist es, die führende Handelsbank für die Videospiel- und mobile App-Branche zu werden. Und was Triple Dragon dafür tut, um diese Vision zu erreichen, ist, dass sie Entwicklern und Herausgebern von mobilen Apps beziehungsweise von Videospielen flexible Finanzierungs- und Betriebskapitallösungen, man spricht ja auch von Working Capital, zur Verfügung stellen, mit denen diese dann ihr Geschäft schneller finanzieren und weiter ausbauen können. Und als Sicherheit, und das ist das Interessante, bei der Kreditfinanzierung dienen Forderungen gegenüber uns allen bekannten und großen Technologieunternehmen wie Google, Apple, Amazon oder zum Beispiel auch Twitter, welche die App- und Videospielentwickler im Kern finanzieren. Wie funktioniert das Ganze im Detail? Also wenn ich persönlich bin keiner, das muss ich dazu sagen, der jetzt groß über sein Smartphone irgendwelche Candy Crush oder irgendwelche Spiele spielt, aber wenn es Nutzer gibt, also private Konsumenten, die über Apps solche Spiele spielen, dann wird dieser Umsatz, der dadurch generiert wird, in den App-Stores, zum Beispiel bei Apple, bei Google oder bei Amazon oder aber auch auf Spieleplattformen wie Sony PlayStation, Microsoft Xbox oder bei Nintendo, dieser Umsatz wird dann dort in den App-Stores gesammelt bzw. auf den Spieleplattformen und in der Regel werden diese erst 45 bis 60 Tage später an die Entwickler und Herausgeber ausgezahlt. Und Triple Dragon hat jetzt nun Zugriff und Kontrolle auf diese Forderung und als Folge dessen finanziert dann das Unternehmen flexible Wachstumskredite, welche mit mehr als 120% der offenen Forderungen besichert sind. Die Merkmale, die sind eigentlich ähnlich der Rechnungsfinanzierung, jedoch gibt es hier auch etwas dynamischere Modelle, das heißt, wenn Entwickler oder wo Entwickler je nach Umsatzwachstum dann die Kredite auch in Form einer Credit Line erhöhen können. Das heißt also, aus meinem Verständnis heraus und so wie ich das mitgenommen habe, Triple Dragon hat eben einen Blick auf die Forderung, die hier gegenüber den genannten Unternehmen bestehen Und wenn eben jetzt ein Spiel besonders gut ankommt und eine gute Entwicklung zeigt, wenn es weiter steigt, dann ist eben auch Triple Dragon dazu bereit, das nicht jetzt in der Rechnungsfinanzierung sehr stur durchzuziehen, sondern zu sagen, okay, im Rahmen einer Credit Line gewähren wir noch weitere Vorschüsse, weitere Kreditzahlungen, weil es eben auch durch das Wachstum und die steigenden Umsätze gerechtfertigt wird und dadurch verzögert sich quasi der Zahlungszeitpunkt nur nach hinten. Ja, also das so ein bisschen zu dem Geschäftsmodell. Auch ebenfalls für mich interessant bei der Vorfinanzierung dieser Kredite schaut jetzt quasi Triple Dragon, die ja auch von irgendwoher Kapital beschaffen müssen, und jetzt kommt eben unter anderem auch wieder eine Crowdfunding-Plattform wie Debitum Network ins Spiel, dass sie sich eben an diesen vorfinanzierten Krediten auch selbst mit über 20% beteiligen, also von ihrem eigenen Geld. Also das ist eine gute Portion Skin in the Game und ist ebenfalls, glaube ich, sehr erwähnenswert in diesem Konstrukt. Die Zusammenarbeit mit Debitum Network, die wurde am 24. Februar beschlossen. Vorläufig sind jetzt erstmal Assets in Höhe von 330.000 Euro hochgeladen worden, wovon bereits über 260.000 Euro finanziert wurden, so zumindest der Stand am 6. März. Und als drittes schauen wir uns dann noch Novity Finance an. Novity Finance ist ein litauischer Kreditgeber, welcher seit 2016 existiert und jetzt in den vergangenen 4 Jahren bereits mehr als 1.000 litauische KMUs mit einem Gesamtvolumen von mehr als 10 Millionen Euro finanziert hat. Damit die Kreditnehmerbonität unabhängig bewertet wird, das ist ja auch mal so eine Frage, inwieweit es dort vielleicht auch Interessenskonflikte gibt, wenn es in-house gelöst wird von den Kreditgebern. Das ist ja auch so ein Ding, was mich immer auch so bei Crowdestor beschäftigt. Die machen das natürlich nicht selbst, die haben ihre eigenen Kriterien, aber auch da wird ja das Kreditscoring im Endeffekt an bestimmte Unternehmen oder Parteien outgesourced. Und da fehlt mir noch so ein bisschen die Transparenz, wer ist da eigentlich im Hintergrund aktiv und wo kann es vielleicht auch mal Interessenskonflikte geben. Hier bei Novity Finance arbeitet man mit beim Scoring mit Credit Info zusammen. Das ist eine im Markt anerkanntes und seriöses Unternehmen und eigentlich Faktoren, ja, bei der Bewertung von KMUs, wie es eigentlich auch immer stattfinden wird wahrscheinlich, also Rentabilität, Eigenkapitalniveau, das Verhältnis von Forderungen und Verbindlichkeiten, also jetzt keine großen Überraschungen, aber eben, das war für mich ganz wichtig, also ein etabliertes Scoring-Unternehmen mit Credit Info steht dahinter und garantiert halt eine gewisse Unabhängigkeit. Das Schöne, was ich finde bei Novity Finance, man hat jetzt so ein bisschen den Track Record, 2016, 1000 KMUs, mehr als 10 Millionen Euro. Das Schöne, und das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall kein Zufall, ist, dass Novity Finance jetzt durch einen europäischen Investitionsfonds unterstützt wird und hier eine Absicherung von Kreditverlusten in, zugehört, 10 Millionen Euro zugesichert bekommt. Ja, also das ist eine schöne Hausnummer. Also was dahinter steht, am 20. Februar hat Novity Finance, eine Woche übrigens vor der offiziellen Zusammenarbeit mit Debitum Network, eine Vereinbarung mit dem Europäischen Investitionsfonds, kurz EIF, unterzeichnet. Und dieser Umstand garantiert Novity Finance jetzt ein Portfolio von Darlehen in Höhe von bis zu 10 Millionen Euro. Das heißt, wenn es jetzt bei einem Kreditnehmer zu einer Insolvenz kommen sollte und der Kredit nicht weiter bedient werden kann, dann birgt diese Garantie, dieser EIF als Garantie, als Sicherheit für Novity Finance und damit ja indirekt auch für die Investoren von Debitum Network, die in solche Assets investieren. Hier haben wir auf jeden Fall das größte Kreditportfolio von den drei genannten oder drei vorgestellten. Hier wurden 765.000 Euro auf Debitum Network zunächst hochgeladen und hiervon sind aktuell noch 190.000 Euro für Investitionen offen. Auch hier Stand 6. März 2020. Ja, also das relativ kompakt jetzt mal zusammengefasst, die drei neuen Kreditgeber von Debitum Network. Ich wiederhole mich an der Stelle natürlich gerne nochmal für die abschließende Bewertung. Wenn man sich die Geschäftsmodelle anschaut, besonders die Kreditabsicherung, also wenn man schaut, der niederländische Staat, Google, Apple und Co., der Europäische Investitionsfonds, dann kann man nur sagen, Debitum Network hat hier sehr, sehr spannende Partner gefunden. Man muss dazu gratulieren. Natürlich entbindet das nicht der Position, dass man auch betrachten muss, wie profitabel und wie gut operieren auch die einzelnen Kreditgeber. Dazu fehlen mir die Zahlen. Das sollte sich bitte jeder noch an dieser Stelle bewusst machen. Zu den Gründen habe ich ja am Anfang genug gesagt, warum es mir trotzdem wichtig war, hier einfach mal die Geschäftsmodelle der drei neuen Kreditgeber etwas näher zu betrachten. Was ihr jetzt daraus macht, das liegt natürlich an euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen was Neues für euch aus diesem Podcast mitnehmen konntet. Schreibt mir gerne auf dem YouTube-Kanal einen netten Kommentar dazu, um den Algorithmus zu pushen. Gerne auch auf dem Blog, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat. Auch persönliche Nachrichten. Ich freue mich und ich erwähne es eigentlich immer auch, weil es wirklich so ist. Ich freue mich wirklich immer über Feedback. Es ist immer ein gutes Spiegelbild für mich, wenn ich merke, dass ich mit meinem Inhalt wirklich auch einen guten Input auf die Leute habe. Und wenn es mir nur mit einer kleinen Nachricht gedankt wird, dann bedeutet mir das schon auf jeden Fall viel, weil ich merke, ich spreche nicht in ein leeres Publikum, sondern ihr könnt tatsächlich was aus diesen recherchierten Informationen von mir mitnehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Anlageentscheidungen, falls ihr noch nicht bei Debitum Network seid. Kurzer Hinweis noch auf die Bonuskampagne, die heute an dem Tag, wo der Podcast auch rauskommt, am 15. März auch zum letzten Mal läuft. Wenn dich Details interessieren, schau bitte gerne auf dem Blog vorbei für diese Neukundenkampagne, die dann heute ausläuft. Unabhängig davon bedanke ich mich für euch beim Zuhören. Hoffe, ihr habt noch einen schönen Sonntag und wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis Danny. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Wenn du auch zukünftig eine kritische und unabhängige Berichterstattung zu Peer-to-Peer-Krediten fördern und erhalten möchtest, dann würde ich mich über eine kurze und ehrliche Bewertung von dir bei iTunes freuen. Du hilfst dem Podcast damit, sichtbarer zu werden und mehr Reichweite zu gewinnen und im Gegenzug bekommst du dafür auch weiterhin kostenlose Analysen und Hintergrundinformationen zu Peer-to-Peer-Krediten. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de/podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis Danny.